Der Predigtext für den heutigen Sonntag stammt aus dem Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom, Kapitel 5, die Verse 1 bis 5. Und wie meistens lese ich nach der neuen Luther-Übersetzung. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ich bete. Danke, du guter Gott, für dein Wort. Danke, dass wir darin lesen können, dass wir darauf hören können, dass wir miteinander an ihm arbeiten und uns gegenseitig aus dem, was wir begriffen und verstanden haben, bereichern können. Danke, dass wir so im Austausch stehen und dass wir so auch jetzt auf dich hören können, dass du es letztlich bist, der dein Wort uns im Herzen aufgehen lässt. Und darum bitten wir dich, dass du uns hilfst, recht zu hören, dass dein Wort bei uns ankommt. Amen. Liebe Gemeinde, drei Punkte habe ich, über die ich heute angesichts dieser Sätze mit euch nachdenken möchte. Das erste, wo stehen wir? Das zweite, wo wollen wir hin? Und das dritte, wie sieht der Weg aus? Bei der Frage, wo wir stehen, denken wir sicher jetzt auch sofort, weil uns das auch bis in alle Fernsehkanäle und Radioprogramme hinein ständig um die Ohren schallt und zu sehen ist, wir denken an die Krise, in der wir stehen. Aber das möchte ich an dieser Stelle dann auch mal sehr deutlich sagen. Das ist eine Momentaufnahme. So gewaltig sie uns vorkommen mag und so groß ihre Folgen vermutlich auch sein mögen. Paulus hat größere Linien im Blick. Gerade in einer solchen Krise, die uns wie ein unüberwindlicher Berg vorkommen mag, ist es hilfreich und heilsam, einmal eine andere Perspektive einzunehmen. Paulus schaut auf die Welt und die Menschen gewissermaßen aus der Vogelperspektive und mit Röntgenaugen. Also er schaut von oben auf die großen Zusammenhänge, aber da gar nicht so sehr auf die äußeren geschichtlichen Ereignisse, sondern eigentlich sehr viel mehr an das, was innerhalb der Menschheit, was in den Menschen geschieht. Und so hat er vor unseren Predigtversen, verkürzt gesagt, beschrieben, woher wir kommen. Als Christinnen und Christen, wir, die wir an diesen Herrn Jesus Christus glauben. Als Menschen eben, die erkannt haben, dass sie ohne Gott verloren sind. Diese Pandemie zeigt uns das ja ebenfalls auch deutlich, dass wir selbst in unserer hochtechnisierten Welt längst nicht alles im Griff haben. Ein kleiner Virus, mit den Augen nicht zu sehen, bringt alles komplett durcheinander, lähmt das gesamte öffentliche Leben und das einmal rund um den Globus herum. Die Folgerung, die wir daraus ziehen, kann natürlich schlicht die sein, dass wir das alles für Zufall oder Schicksal halten und dann eben sagen, na ja gut, es kommt eben, wie es kommt. Und wir sind dem ausgeliefert. Ich ziehe eine andere Folgerung vor. Wir haben unser Leben nicht in der Hand, ja, aber es ist in Gottes Hand. Und da ist es eben bestens aufgehoben. Denn das ist ja das Nächste, was Paulus vor unserem Predigtext beschrieben hat. Nach dieser Feststellung, wir sind verloren ohne Gott, wer an Jesus Christus glaubt, den Sohn Gottes, der ist gerettet. Wer Gott vertraut, den nimmt er so an, wie er ist. Wir können Gottes Kinder sein, weil Jesus Christus uns zu seinen Schwestern und Brüdern macht. Und das schließt nun auch die ein, die vielleicht noch nicht so ganz überzeugt sind, die sich noch nicht als Christin oder Christ bezeichnen würden, die aber jetzt in diesen Gottesdienst schauen und die vielleicht die Krise ja nachdenklich macht, die sie noch einmal neu ins Fragen gebracht hat und die deshalb vielleicht jetzt eben nach Antworten oder eben noch genauer nach Gott suchen. Und genauso sind die angeredet, die nicht mehr so ganz genau wissen, ob sie sich noch als Christ, als Christin bezeichnen würden. Für die anderes in den zurückliegenden Zeiten sehr viel wichtiger gewesen ist. Die aber eben auch jetzt neu nachdenken. Im alten Glauben wieder Halt suchen. Unser Glaube ist nicht starr. Wir kennen vermutlich alle Phasen, in denen wir geistlich nur so vor Kraft strotzen. Aber eben genauso auch die, in denen wir nur noch mit der Jahreslosung rufen können, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also ganz gleich, wie groß oder klein, schwach oder stark dein Glaube ist, am Anfang oder mittendrin, uns allen gilt, und da stehen wir eben. Wir haben Zugang zum Raum der Gnade. Das ist der erste Punkt meiner Predigt. Da sind wir verortet. Jesus öffnet uns die Türe zu diesem neuen Lebensraum. Das ist der Raum, in dem wir nun unser Leben gestalten können. Wir müssen uns nicht mehr von der Angst treiben lassen, dass wir dieses oder jenes oder noch viel mehr tun oder lassen müssen, um ein guter Mensch zu sein. Wir müssen uns nicht selbst optimieren, um möglichst alle Potenziale aus uns herauszukitzeln. Wir müssen nicht mehr getrieben sein von der Frage, ob wir bei Gott ankommen können. Und wir müssen uns auch nicht mehr von den menschlichen Kriterien bestimmen lassen, was denn eigentlich Erfolg sei. Der Raum der Gnade. Ich bin, wie ich bin. Und so darf ich sein. Mit dem, was ich bin, was Gott an Gaben und Fähigkeiten in mich hineingelegt hat, darf ich nun arbeiten, mein Leben gestalten. Ich darf tun, was mich interessiert. Ich kann ausprobieren, was zu mir passt. Gott, er stellt meine Füße auf einen weiten Raum, so heißt es schon im Psalm. Und damit können wir nun auch mit uns selbst und auch mit anderen im Frieden sein. Wir können Gott wieder vertrauen. Wir haben in Jesus Christus entdeckt, dass er höchst vertrauenswürdig ist. Und weil wir so neu vertrauen lernen, so können wir auch wieder lernen, uns selbst und auch anderen Menschen zu vertrauen. Wenn Paulus hier in diesem Zusammenhang auch keinen Satz über die Gemeinde verliert, so steht sie doch immer gewissermaßen als Hintergrundfolie da. Er schreibt ja an eine Gemeinde, die in Rom. Und er schreibt in unseren Predigtsätzen im Plural, wir haben Frieden mit Gott. Wir stehen gemeinsam im Raum der Gnade. Gemeinsam können wir das Leben gestalten. Gemeinde darf, sie soll eben ein solcher Raum der Gnade sein. Und in diesen Raum sollen wir einladen, durch unser Leben und auch durch das eben, was wir erzählen. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über, sagt der Volksmund. Ja, und das ist doch so, auch gerade für Christinnen und Christen gilt das. Wer in diesem Raum der Gnade unterwegs ist, der wird das nicht verbergen können. Ja, wir sollen die Menschen um uns herum aufmerken lassen, was Gott in unserem Leben getan hat und tut. Und ihnen davon erzählen und sie bitten, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist Aufgabe eines jeden Christen. Zugegeben, dem einen liegt das mehr mit den Worten, anderen fällt es leichter, das mit Händen und Füßen zu tun und so die Liebe Gottes unter die Menschen zu bringen. Aber eben immer von Herzen, eben aus der von Gott geschenkten Liebe dazu motiviert. Zur Verkündigung des Evangeliums, zum Glauben überhaupt, gehört dann aber eben auch der Blick nach vorne, der zweite Punkt, wohin geht die Reise. Wer im Raum der Gnade angekommen ist, der bekommt zugleich auch einen weiteren Blick für die Zukunft. Der bekommt eben Hoffnung für sein Leben, eine Hoffnung, die über dieses Leben, dieses sichtbare irdische Leben hinausreicht. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir, und da spreche ich jetzt insbesondere meine Profession, die Pfarrerinnen, Pfarrer, Pastoren, Pastorinnen an, dass wir, aber vielleicht auch als Christen überhaupt, kaum noch darüber zu reden, zu predigen wagen. Wir hängen, und vielleicht ist das ein Grund, wir hängen immer noch an dieser Kritik fest, dass die christliche Botschaft den Menschen aufs Jenseits vertrösten will. Doch das ist allenfalls die halbe Wahrheit. Die richtige Hälfte ist, natürlich liegt in der Hoffnung immer auch Trost. Das macht Hoffnung ja gerade aus, dass sie insbesondere in schweren Zeiten nicht aufgeben lässt, dass sie durchhalten lässt, weil man eben weiß, wohin die Reise geht. Weil es ein großartiges Ziel gibt, auf dessen Weg man ist. Und so hat die Hoffnung eben immer schon auch eine positive Auswirkung auf das Hier und Jetzt. Ist eben nicht bloße Vertröstung, sondern wirklicher Trost und schafft damit Zuversicht. Sie erinnert eben an das, was noch kommt. Sie erinnert und weist hin auf das Ziel, auf das wir hin unterwegs sind. Die Herrlichkeit Gottes. Das vollendete göttliche Friedensreich. Wir dürfen Gott von Angesicht zu Angesicht schauen. Wie das sein wird, darüber äußert sich die Bibel allerdings nur sehr verhalten. Das macht uns manchmal auch ein wenig Not. Aber es hat sicher auch ihren Grund, dass sie da sehr zurückhaltend und vorsichtig ist. Vielleicht kennen Sie den Münchner im Himmel. Diese Kurzgeschichte von Ludwig Thoma handelt von Alois Hingerl. Dienstmann Nummer 172 auf dem Münchner Hauptbahnhof. Dieser erledigt einen Auftrag mit solch einer Hast, dass er vom Schlag getroffen zu Boden sinkt und stirbt. Zwei Engel schleppen ihn mühevoll in den Himmel, wo er von Petrus seinen jenseitigen Namen Engel Aloysius, also Engel Aloysius bekommt, eine Harfe und eine Wolke zubeteilt bekommt, auf der er gewissermaßen der gemäß der himmlischen Hausordnung künftig nach einem festen Terminplan frohlocken und Hosianna singen soll. Die Geschichte geht natürlich noch weiter. Sie hat eine eher regierungskritische Pointe und deshalb ist Thoma damals auch ins Gefängnis gekommen für kurze Zeit. Aber festgesetzt hat sich bei vielen Menschen auch von dieser Episode, von dieser Geschichte her, diese Vorstellung, dass christliche Hoffnung darin besteht, dass wir dann mal im Himmel auf einer Wolke sitzen, mit einer Harfe in der Hand und nichts anderes tun als Halleluja singen. Eine für, denke ich, eine ganze Reihe von Menschen eine eher schlimme, eine langweilige Vorstellung. Wer will das schon bis in alle Ewigkeit? Ich glaube vielmehr, im Himmel wird es äußerst spannend sein. Das ewige Leben, das wird nicht langweilig, sondern es wird traumhaft schön. Schöner als das Schönste, was wir hier auf der Erde erleben können. Ein Ziel, für das es sich wirklich zu leben lohnt. Eine herrliche Hoffnung. Eine Hoffnung, die uns eben nicht ängstlich wie das Kaninchen auf die Schlange Corona starren lässt, sondern uns aufblicken lässt zu Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser. Christin Zapf hat es vorhin auch schon einmal gesagt. Das lässt uns unser Leben auch und gerade in solchen Zeiten mutig und zuversichtlich gestalten. Das Ziel motiviert uns, weiterzugehen, zu leben im Raum der Gnade, solange Gott uns Lebenszeit auf dieser Erde zumisst. Vor 20 Jahren, das war ungefähr um diese Zeit, war ich mit einer Studiengruppe in Israel und wir sind dann auch nach Ägypten rübergewechselt auf den Sinai. Das Ziel war natürlich, auf den Mosesberg zu steigen und dort den Sonnenaufgang zu erleben. Um 2 Uhr morgens ging's los. Der Berg ist 2285 Meter hoch. Der Aufstieg beginnt am Katharinenkloster in Höhe von ca. 1500 Metern. Es sind also nur 785 Höhenmeter zu bewältigen. Am Ende 3785 in den Fels geschlagene und von daher also sehr ungleiche Stufen. Also nur. Eine Karawane unzähliger Touristinnen und Touristen machten sich auf den Weg. Darunter auch etliche farbige Amerikanerinnen mit reichlich Gewicht. Die sind mir nun besonders aufgefallen. Und es wurde zunehmend ersichtlich mit geringer Kondition. Zwischenzeitlich konnten sie mal Kamele anmieten und da aufsteigen. Und das waren aber immer nur, weiß ich nicht, 100, 150 Meter. Dann mussten sie wieder runter, weil da konnten die Kamele dann wieder nicht mehr weiter. Aber sie alle blieben angetrieben von diesem Ziel, diesen Gipfel zu erreichen vor Anbruch des Tages, um den Sonnenaufgang mitzuerleben. Und sie haben es geschafft. Und ja, das war's wert. Das Ziel, die Hoffnung motiviert, stärkt und lässt uns weitergehen. Und darin klang jetzt nun der dritte Punkt schon an. Der Weg ist nicht immer leicht. Ja, es gehört geradezu auch zu diesem Raum der Gnade, in dem wir leben und zu diesem Ziel, dass der Weg kein leichter ist, so wie das Xavier Nadu vor einigen Jahren mal komponiert und gesungen hat. Wer an Jesus Christus glaubt, der folgt dem nach, der ans Kreuz ging. Es gibt so manches, das uns in unserem Leben übel mitspielt. Und eben nicht nur das, was alle Menschen an leidvollen Erfahrungen machen müssen. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber ich glaube, es gibt keinen Menschen, der ohne Leid und Not durch sein Leben kommt. Im Moment wird das ja auch nochmal sehr offensichtlich, weil von dieser Krise alle betroffen sind. Doch wir Christen leiden eben noch an manchem mehr. Wir leiden mit Christus an dieser Welt, die so kaputt ist, in der so viel Hass ist. Und das wird ja gerade auch in unserem Land in den letzten Jahren wieder zunehmend deutlich. Der Ton ist ein sehr viel hässlicherer geworden, auch sicher durch die sozialen Medien und manches mehr. Wir leiden daran, dass der Respekt in der Gesellschaft immer mehr schwindet. Wir leiden daran, insbesondere wenn wir auf das Globale sehen, dass die Ungerechtigkeit immer mehr zunimmt. Also Nöte und Krisen sind Teil unseres Lebens, eben gerade auch unseres Lebens als Nachfolger Jesu Christi. Doch Nöte und Probleme, sie können auch hilfreich sein. Krisen, auch die jetzige, können eben auch positive Auswirkungen haben. Mit den Aussagen des Paulus sind wir mittendrin in dem, was heute Resilienzforschung heißt. Ein neuer, relativ junger Forschungszweig der Psychologie und Neurologie. Bei Paulus klingt das eben so. Bedrängnis bringt Geduld. Geduld aber Bewährung. Bewährung aber Hoffnung. Resilienz, die Fähigkeit, mit Krisen und Leid umzugehen, ohne darunter zu zerbrechen. Diese Fähigkeit wird uns nicht in die Wiege gelegt. Resilienz kann gelernt werden, so die neue Forschung. Der Neurowissenschaftler Raphael Kalisch sagt, Resilienz ist kein Schutzschild, sondern eine Form der Aktivität. Resilienz seien nicht die, die sich nicht berühren lassen, also sich sozusagen komplett zurückziehen, nichts an sich heranlassen wollen, sondern die, denen es gelingt, in allem Übel auch noch ein Körnchen Gutes zu finden. Solche Menschen machen sich keine Illusionen, aber bei Ungewissheit neigen sie dazu, eher einen positiven Verlauf der Dinge anzunehmen, und sie glaubten eher, dass sie selbst etwas bewirken können. Resilienz sei also kein Schicksal, vielmehr handele es sich um einen Bewertungsstil. Deshalb könne man umlernen und schädliche Assoziationen verlernen. Natürlich nicht mal eben schnell. Da legt man nicht einfach nur einen Schalter um und plötzlich ist alles anders. Das ist vielmehr ein längerer Prozess, auf den man sich einlassen und den man wollen muss. Soweit der Neurowissenschaftler. Ähnlich verstehe ich Paulus, wenn er eben das hier so schreibt. Wir rühmen uns der Bedrängnis. Wir rühmen uns der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung. Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Geduld, die Krise aushalten, in ihr nach Lösungen suchen, sich nicht unterkriegen lassen, Hoffnung behalten, weil wir wissen, dass wir nicht alleine sind. Weil wir auf Gott vertrauen können, auf den wir zu vertrauen gelernt haben. Eine Aufgabe für uns Christen in dieser Zeit ist, glaube ich, eben vor allem auch das, Menschen in ihren Lebenskrisen und jetzt uns allen gegenseitig in dieser Krise beizustehen. Zu helfen, dieses Vertrauen nicht zu verlieren. Und die Krise auch als Chance zu entdecken. Diese Krise nutzen, weil Gott sich ja gerade da in solchen Zeiten noch einmal ganz neu, ganz anders zeigt. Und so unser Glaube gestärkt werden kann. Substanz und Tiefe gewinnt. Gerade wo es eng und hart ist, erweist sich der Glaube als tragfähig, erweist sich Gott als verlässlich. Wo stehen wir im Raum der Gnade? Wo wollen wir hin? In die Herrlichkeit Gottes, von der wir schon hier und jetzt im Leben der Gemeinde, in unserem Leben als Christinnen und Christen einen Vorgeschmack bekommen können. Die Hoffnung auf das Ziel macht Mut. Zugleich wird die Hoffnung gestärkt durch die Erfahrung, dass wir schwierige Situationen durchhalten, durchstehen und bewältigen können. Mit Gottes Kraft, erfüllt mit seiner Liebe. Sie, die Liebe Gottes, ist Zeichen dafür, dass Christus uns festhält. Amen.